Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. Kannst du noch mal das allererste Bild, die allererste Folie aufrufen mit dem Spruch des Tages? Gott widersteht den Hochmütigen. Gott sei Dank. Ist heute Morgen keiner da von den Hochmütigen. Gott sei Dank. Aber den Demütigen, uns, gibt er Gnade. Dietrich Bonhoeffer, von dem wir das wunderbare Lied von guten Mächten haben, noch viel mehr, aber die meisten kennen ihn über dieses Lied, war ein evangelischer Theologe, der am Ende nicht mal 40 Jahre alt geworden ist. 1930 war er 24 Jahre alt und hatte schon sein erstes theologisches Examen hinter sich. Seine Doktorarbeit hinter sich. Er hatte sogar das zweite theologische Examen nach dem Vikariat hinter sich und seine Professorenarbeit, seine Habilitation geschrieben. Und dann meldete er sich zum Pastorendienst und die preußische Kirche, die sagt, also du bist zu jung. Du kannst doch nicht Pastor werden. Mit 24 geht das nicht. Bei uns kann man erst mit 25. Dann hat man nämlich Lebenserfahrung. Mit 24 hat man die noch nicht. Ja, was jetzt machen? Sein Vater war Chef der psychiatrischen Klinik, der Charité, also des bedeutendsten Krankenhauses in Deutschland zu jener Zeit. Familie war groß, aber auch nicht gerade arm. Da entscheidet sich Dietrich dafür, eine Auszeit zu nehmen. Für ein Jahr. Und er entscheidet sich, mit der Schiffspassage nach New York zu fahren. Fliegen ging noch nicht, aus begreiflichen Gründen. Und so fährt er mit dem Schiff nach New York und meldet sich an bei einem theologischen Seminar der unierten Kirchen. Und dort begegnet er einer Menge interessanter junger Männer in der Regel. Theologie war damals noch in der Regel Männersache. Und unter ihnen ein Theologe aus der Schweiz, ein Theologe aus Frankreich, Jean Lasserre hieß der, und eines Abends sitzen sie zusammen und Bonhoeffer fragt in die Runde, wir sind noch alle ziemlich jung, was wollen wir mit unserem Leben anstellen? 13 Jahre später schreibt er in einem Brief an seinen Freund Ebert Bethke aus dem Gefängnis, ich erinnere mich eines Gesprächs, das ich vor 13 Jahren in Amerika mit einem französischen jungen Pfarrer hatte. Wir hatten uns ganz einfach die Frage gestellt, was wir mit unserem Leben eigentlich wollten. Da sagte er, ich möchte ein Heiliger werden. Und ich halte für möglich, dass er es geworden ist. Das beeindruckte mich damals sehr. Trotzdem widersprach ich ihm und sagte ungefähr, ich möchte Glauben lernen. Lange Zeit habe ich die Tiefe dieses Gegensatzes nicht verstanden. Ich dachte, ich könnte Glauben lernen, indem ich selbst so etwas wie ein heiliges Leben zu führen versuche. Als das Ende dieses Weges schrieb ich wohl die Nachfolge. Das ist ein Buch von ihm, sehr beeindruckend. Heute sehe ich die Gefahren dieses Buches, zu dem ich allerdings nach wie vor stehe, deutlich. Später erfuhr ich und erfahre es bis zur Stunde, nämlich jetzt hier im Gefängnis, dass man erst in der vollen Diesseitigkeit des Lebens glauben lernt. Wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen. Wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen. Sei es einen Heiligen oder einen bekehrten Sünder oder einen Kirchenmann oder eine priesterliche Gestalt. Einen Gerechten oder einen Ungerechten, einen Kranken oder einen Gesunden. Und dies nenne ich Diesseitigkeit, nämlich in der Fülle der Aufgaben, Fragen, Erfolge und Misserfolge, Erfahrungen und Ratlosigkeiten zu leben. Dann wirft man sich Gott ganz in die Arme. Dann nimmt man nicht mehr die eigenen Leiden, sondern die Leiden Gottes in der Welt ernst. Dann wacht man mit Christus in Gethsemane und ich denke, das ist Glaube. So wird man ein Mensch, ein Christ. Nicht auf Teufel komm raus, also aus sich selbst etwas zu machen, sondern die Ratlosigkeiten und Widersprüchlichkeiten auch in sich selbst aushalten. Geerdet sein. Im Diesseits, nicht auf Wolke 7 schweben. Ich möchte glauben lernen. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Der Evangeliumstext dazu steht im Lukas-Evangelium im 18. Kapitel. Da heißt es, Jesus sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine, ein Pharisäer, und der andere, ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute, die Räuber und Ungerechten, die Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, aber nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Folgen wir diesen beiden Männern in den Tempel. Beide gehen in den Tempel, den gleichen Weg, benutzen das gleiche Portal, aber eine Gemeinschaft bilden diese beiden Menschen nicht. Interessant ist, was Lukas erwähnt, wem Jesus dieses Gleichnis erzählt. Das sind Menschen, die sich anmaßten, fromm zu sein und gleichzeitig andere verachteten. Ich glaube nicht, dass Jesus irgendetwas gegen Frömmigkeit hat. Denn Frömmigkeit bedeutet ja nichts anderes als zu dienen. Frommen, das altdeutsche Wort frommen, bedeutet ja nichts anderes wie dienen. Frömmigkeit ist wahrlich keine Sünde, überhaupt nichts Falsches. Und niemand muss Angst vor Frömmigkeit haben. Als mein nächstälterer Bruder tödlich verunglückt war, vor vielen Jahren, 1975, meine Eltern zum Glauben kamen und fromm wurden, da kam ein Nachbar sehr besorgt, zu ihnen und sagte, das wäre jetzt sehr gefährlich, wenn sie jetzt auf einmal zu den Muckern gehen, zu den Frommen. Er hielt das für gefährlich. Ich glaube nicht, dass das gefährlich ist. Vor Frömmigkeit muss wirklich niemand Angst haben. Aber die Kombination ist gefährlich. Fromm sein und andere verachten. So eine Welt sich vorzustellen, wo man unterscheiden kann zwischen den Wertvollen und Nicht-Wertvollen. So wie bei Aschenputtel, das Wertvolle vom Nicht-Wertvollen zu scheiden. Das ist ausschließlich Gottes Sache, nicht die unsere. Damit wird Frömmigkeit beschmutzt. Der Pharisäer stellt sich ganz vorne im Tempel auf. Man muss sich das so vorstellen, der Tempel hat eine Vorhalle. Dann kommt eine Abteilung, da können alle, auch die Nicht-Geistlichen noch sich aufhalten. Und dann kommt aber endgültig so ein Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennt. Da kommt nur einer, der darf da durch, das ist der Hohepriester. Und dann nur einmal im Jahr am Versöhnungstag. Also das ist so ein bisschen abgestuft. Und dieser Pharisäer, das ist ja ein Theologe, der sich ernsthaft mit den Dingen beschäftigt, der hat das Recht, wirklich bis zum Heiligen vorzudringen, aber auch nur bis zum Vorhang. Er hat das Bewusstsein, da wo ich bin, ist vorne. So Leute gibt's. Die gehen selbstverständlich davon aus, dass da, wo sie sind, oben ist und vorne. Und dieser Pharisäer ist mit sich selbst vollkommen im Reinen und zufrieden. Man könnte es auch ein bisschen boshaft sagen, er leidet an geistlichem Stillstand. Er ist zufrieden, selbstzufrieden und selbstgerecht mit dem, was er erreicht hat. Und dann muss man ihm einfach mal zuhören und dann merkt man, wo es hakt. Das entscheidende Wort ist ich. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Ich faste zweimal die Woche. Ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Ich. Hier outet sich das fromme Ego. In seinem Gebet ist nicht Gott die Hauptperson. Sein Gebet ist nichts anderes als eine Selbstbespiegelung, ein Selbstgespräch, ein selbstgerechtes Aufzählen seiner Vorteile. Und was hat er alles aus sich heraus gemacht? Ich. Und hier wird jetzt der Gegensatz zu dem anderen Mann, zu dem Zöllner, greifbar. Der ist nicht ganz vorne am Vorhang zum Heiligen. Da wagt er sich gar nicht hin. Da verortet er sich nicht. Das ist nicht sein Platz. Er steht ganz, ganz weit hinten, in der allerletzten Reihe. Und er sagt auch nicht, ich, guck mal Gott hier, ich. Sondern sein Gebet hat eine genau umgekehrte Richtung. Ein ganz kurzes Gebet. Gott, sei du mir gnädig. Bei dem anderen ist es, Gott, sieh, was ich dir zu bieten habe. Frömmigkeit, die verbiegt sich in dem Moment, wo die Richtung verkehrt ist, wo wir nicht mehr alles von Gott erwarten. Oder mit den Worten von Sören Kierkegaard zu sagen, wo wir nicht verstehen, dass Gott nötig zu haben, dass Menschen höchste Vollkommenheit ist. Manche denken, zum Beispiel, wenn sie zum Abendmahl kommen, dann müssen sie vorher alles aus der Welt räumen, was so zwischen Menschen steht. Als wenn wir das könnten. Eigentlich ist es genau umgekehrt. In dem Moment, wo wir an den Tisch treten, angenommen werden, gerechtfertigt werden, werden wir in die Lage versetzt, danach alles auch vergebend, versöhnend aus dem Weg zu räumen. Aber es liegt doch nicht zuerst an dem, was wir tun, damit wir Heil erfahren. Sondern das Heil, das wir erfahren, macht uns fähig zu ungeheurem, großartigen Tun. Das heißt, diese Richtung muss stimmen. Nicht wir bringen Gott, sondern zuallererst gibt er uns etwas, nämlich seine Gnade, seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Und die gibt er so reichlich, dass wir sie weitergeben können. Denn eins ist klar, der Pharisäer da vorne ist zwar da vorne angelangt, aber um ihn ist es furchtbar einsam. Auf dieser einsamen Höhe, wo er sich jetzt befindet, da traut er keinem anderen zu, dass auch noch jemand es schafft. Eins ist auch noch gefährlich. Der Pharisäer vergleicht sich mit anderen und zeigt mit dem Finger auf sie. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Er zeigt womöglich mit dem Finger auf sie. Ich glaube, es war Gustav Heinemann, der einmal in einer hitzigen Bundestagsdebatte gesagt hat, die mit den Fingern auf andere zeigen, die müssen wissen, dass mindestens 3 Finger auf sie zurückzeigen. Oh, stimmt. Aus Gnaden seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch selbst. Du hast es vorgelesen. In einer anderen Übersetzung. Aber genau das hast du vorgelesen. Es ist Gottes Gabe. Und das heißt, es ist kein Grund, dass wir uns rühmen. Dass wir schon vor Gott nichts zu rühmen haben, dann haben wir doch auch vor den anderen nichts zu rühmen. Sondern wir können getrost in unserem Denken und Reden und Handeln untereinander aufhören, uns zu vergleichen. Denn Rühmen trennt. Gott lässt sich mit den Sündern ein. Das ist doch die Evangeliumsgeschichte. Er sucht ihre Gesellschaft auf und sagt ihnen, den wahrhaft ohne ihn Verlorenen, heute muss ich in dein Haus einkehren. Liebe Schwestern und Brüder, noch einmal zurück zu Dietrich Bonhoeffer. Darauf verzichten, aus sich selbst etwas zu machen. Ich meine das nicht in dem Sinne, dass man nicht auf sich achtet, dass man nicht achtsam mit sich wäre. Das ist damit gar nicht gemeint. Sondern es ist damit gemeint, dass man aufhört, sich vor anderen aufzublähen. Und dass man einen anderen Blick auf den anderen gewinnt. Den, der dem Heilandsblick ähnelt, mit dem Christus uns anschaut. Voller Liebe und Barmherzigkeit. Und Glauben lernen. Ich bin jetzt mit 8 Jahren zum Glauben gekommen, jedenfalls zum ersten Mal. Und wenn ich das jetzt mal so umrechne, das ist also vor 59 Jahren gewesen und habe das Gefühl, ich stehe noch am Anfang. Und das ist jeden Tag neu, weil jeden Tag neu gibt es etwas als Christ zu lernen. Ich möchte Glauben lernen, da möchte ich bei Bonhoeffer sein. Und ich möchte auch lernen, wie man die Widersprüche aushält. Unsere Zeit ist voller Widersprüche, unsere Zeit ist auch voller Ratlosigkeit. Wir sollten uns davon verabschieden, dass diese komplexe Zeit einfach Antworten verträgt. Die führen uns ganz gewiss in die Irre. Wir können es nur aushalten, diese Ratlosigkeit und Widersprüche. Und umso mehr Gott zu vertrauen, der uns in seiner Hand hat. Ich möchte glauben lernen. Wollen wir das zusammen machen? Amen. Herr, wir danken dir für dein Wort.